ARD. Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Und diesmal sind es super leckere, glutenfreie Brownies.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Das hat mich auch erstmal geschockt, dass es etwas ist, was nicht wieder weggeht. Wie alt werde ich damit? Funktioniert der Körper auch so?
Das sind Fragen, die sich Janne Ho gestellt hat, als sie ihre Diagnose bekommen hat. Janne hat Zöliakie und das bedeutet, dass Getreide sie krank macht. Zöliakie ist mehr als jetzt nur eine Unverträglichkeit. Es ist eine Autoimmunerkrankung, die vom Kleber Eiweiß Gluten ausgelöst wird. Und wie Janne es gerade gesagt hat, das geht eben nicht wieder weg. Nicht mal Medikamente dagegen gibt's. Die einzige Chance ist eine richtig streng glutenfreie Ernährung. Und das heißt jetzt nicht, dann esse ich eben kein Brot mehr. Das reicht nicht. Was glutenfrei für Menschen wie Janne im Alltag bedeutet und wie gefährlich oder ungefährlich Gluten für Menschen ohne Zöliakie ist, darüber spreche ich heute mit Ernährungsdoc Dr. Viola Andresen. Schön, dass du heute da bist, Viola.
Hallo, Julia.
Viola, du bist Fachärztin für Innere und Ernährungsmedizin und du leitest das Bauchzentrum am Medizinikum in Hamburg. Magen und Darm, das sind so deine Spezialgebiete. Du gestaltest in Deutschland auch die Leitlinien dafür mit, wie Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten behandelt werden. Isst du noch Gluten und Weizen?
Unbedingt. Ich weiß aber auch, worauf du anspielst, denn das ist ja beides irgendwie so in den Verruf geraten, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ja, ich esse das.
Okay, da bin ich schon mal ein bisschen erleichtert. Bevor wir jetzt gleich in unseren Fall einsteigen, kribbelt mich aber schon so ein bisschen die Frage, was du heute mitgebracht hast. Das sieht hier ehrlich gesagt ziemlich spannend aus und ganz anders als sonst. Da kann man sich echt einen netten Abend mitmachen.
Ja, unbedingt. Also wir werden auf gar keinen Fall verhungern und wir können auch sogar anstoßen. Wir haben eine Fassbrause mitgebracht.
Ach ja, Mensch, da stoßen wir doch mal an. Fassbrause Rhabarber. Ja, dann Prost.
Prost. Und jetzt kommt quasi das Quiz für dich. Sortier doch mal, wo glaubst du, ist Gluten drin? Also in diesem vielleicht so typischen Einkaufskorb.
Okay, in der Fassbrause, glaube ich, ist kein Gluten drin. Dinkelvollkornnudeln, ja, das Getreide. Würde ich sagen, da ist Gluten drin. Haferflocken, da bin ich mir jetzt etwas unsicher, aber ich meine, Hafer wäre glutenfrei.
Ja, Hafer ist immer so ein bisschen so ein Grenzgebiet, aber ich denke, darüber reden wir später nochmal ausführlicher.
Okay, da bin ich gespannt drauf. So, dann haben wir hier noch Röstzwiebeln. Ja, würde ich sagen, da ist irgendwas noch mit Gluten dran. Würstchen, die sind jetzt vegan, aber Sojaproteinbasis. Ich glaube, die sind unverdächtig. Dann der Erbseneintopf. Da ist, glaube ich, auch, da sind Erbsen, Kartoffeln drin. Da ist, glaube ich, auch nichts, kein Gluten drin. Ofenchips mit Paprikawürzung, da könnte Gluten drin sein. Pellkartoffelsalat, nein, glaube ich nicht. Lakritz, nein. Schokolade, nein. Pralinen, je nach Füllung, eventuell schon. Und jetzt habe ich hier irgendwie noch eine Lupe. Was hat es damit auf sich?
Ja, ahnst du vielleicht wofür? Denn tatsächlich ist es so, dass all diese Produkte, die wir hier eben mitgebracht haben, Gluten enthalten können. Von der Fassbrause bis hin zum Kartoffelsalat. Also ach, alles Dinge, wo man das vielleicht erstmal gar nicht so erwarten würde, wie du ja auch schon selber dachtest. Und dafür brauchen wir die Lupe.
Okay, das heißt, wenn ich Zöliakie habe, dann muss ich echt alles immer ziemlich genau unter die Lupe nehmen.
Richtig, die Lupe brauchen wir tatsächlich für das echte Kleingedruckte, denn das ist lebenswichtig. Schon winzige Mengen von dem Getreide, die zum Beispiel in einem Bindemittel enthalten sein können oder in einer Würzmischung, die wirken bei Zöliakie-Patienten im Darm teilweise verheerend.
Okay, das wirkt auf mich echt, als wäre irgendwie überall so ein bisschen Gluten drin oder könnte zumindest drin sein. Und ich finde, das macht die Sache ganz schön herausfordernd, wenn man jetzt so wie Janne wirklich glutenfrei essen muss. Und warum strikte Glutenvermeidung bei Zöliakie so entscheidend ist und wie Janne Hohe es tatsächlich geschafft hat, das auch umzusetzen, das besprechen wir jetzt.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Janne Hohe haben wir ja eben schon mal gehört. Sie ist berufstätige Mutter von 3 Kindern und quasi rund um die Uhr wirklich busy. Und als sie bei den Ernährungsdocs Hilfe sucht, ist Janne 44 Jahre alt und hat gemerkt, dass sie ihre Krankheit einfach nicht in den Griff bekommt. Im Gegenteil, dass immer mehr Beschwerden einfach dazukommen, an neuen Stellen auch einfach, und dass sie auch psychisch angegriffen ist.
Ich kann das auch gar nicht richtig beschreiben, was mich und warum es mich berührt oder traurig macht. Und dann breche ich einfach in Tränen aus.
Also ja, Janne Hohe brauchte echt dringend Unterstützung. Und das ist für viele Verdauungsbeschwerden und Unverträglichkeiten typisch, dass sie auch von Verstimmungen oder Stimmungsschwankungen begleitet werden. Und mein Eindruck war auch, dass Janne ihre Zöliakie-Diagnose auch noch gar nicht ganz verdaut hat. Das geht nämlich vielen so, das ist doch eine sehr einschneidende Nachricht, die wirklich auch Angst macht. Und stell dir vor, du erfährst, dass Dinge, die du isst, die eigentlich auch an sich gesund sein sollten, tatsächlich deinen Darm krank machen.
Ja, für mich wird da auch erstmal eine Welt zusammenbrechen. Das verändert ja dein komplettes Leben und den kompletten Alltag. Das macht alles viel, viel komplizierter. Ich habe es ja eben schon gemerkt hier. Erklär doch nochmal bitte kurz, Viola, was passiert eigentlich bei Zöliakie?
Ja, du hast ja schon angesprochen, es handelt sich eigentlich um eine Autoimmunerkrankung. Es ist also nicht so eine banale Unverträglichkeit, sondern wirklich eine Erkrankung des Immunsystems. Und man muss sich das so vorstellen, eine gesunde Darmwand hat ganz viele sogenannte Zotten. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine zottelige Badematte. Und die sind natürlich ganz klein jetzt im Fall unseres Darms. Die kann man mit dem bloßen Auge nicht sehen. Aber diese Zotten ragen aus der Darmwand raus, wie so kleine Fingerchen. Und die dienen eben dazu, dass die Nährstoffe aus dem Nahrungsbrei wirklich auch gut aufgefangen werden können, aufgenommen werden können. Und wenn bei einer Zöliakie tatsächlich Gluten in den Dünndarm gerät, dann ist es so, dass das Immunsystem des Darms das Gluten als einen Feind erkennt. Und es gibt ein ganz ähnliches Eiweiß in der Darmschleimhaut. Und dann geht das Immunsystem gar nicht mehr gegen das Gluten, sondern gegen die eigene Darmschleimhaut. Und dann wird quasi die eigene Darmschleimhaut unter dem Einfluss von Gluten als Feind erkannt und tatsächlich zerstört.
Und die Zotten gehen dann kaputt, das heißt, die Darmschleimhaut, die ist dann eher glatt. Also da sind diese Fingerchen dann gar nicht mehr da.
Ja, genau. Und das bringt eben tatsächlich die großen Probleme. Denn wenn die Zotten verschwinden, dann wird die Darmoberfläche derartig stark verkleinert. Dann kann der Körper viele wertvolle Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe nicht mehr einfangen und resorbieren. Und wir haben ja immer so ganz gerne so einen bildlichen Vergleich. Man kann sich das ja kaum vorstellen, aber die Gesamtoberfläche des Darms mit den Zotten ist etwa so groß wie ein Fußballfeld, also riesig.
Wahnsinn.
Es ist die größte Körperoberfläche des Menschen. Aber ohne Zotten hat es vielleicht nur die Fläche eines Tischkickers. Also das ist ein unfassbar großer Unterschied.
Ja, allerdings.
Und natürlich kann so eine kleine Darmoberfläche die Arbeit einfach nicht mehr richtig erledigen. Und deswegen kann das ganz viele verschiedene Beschwerden machen und auch starke Mangelerscheinungen auslösen.
Ja, und bei Janne Hohe habe ich im Film gesehen, da war ja zottenmäßig Tabula Rasa. Das heißt, sie hatte wirklich eher diese Tischkicker-Oberfläche.
Ja, genau. Und da war wirklich die Diagnose bei ihr, dass der ein kompletter Niedergang der Zotten war. Man kann bei Zöliakie-Verdacht zum Beispiel eine Blutuntersuchung machen, wo man diese bestimmten Antikörper findet, die sich dann eben gegen das Darmgewebe richten. Und um das Ganze nochmal zu sichern, die Diagnose, macht man eine Magen- und Dünndarmspiegelung, wo man aus dem oberen Dünndarmbereich, dem sogenannten Zwölffingerdarm, Gewebeproben entnimmt. Und da guckt man dann genau an, wie sehen die Zotten aus, aber auch, ob da zum Beispiel Entzündungszellen drin sind, die Zotten angreifen. Und das ist dann am Ende tatsächlich die endgültige Diagnose für Zöliakie. Und bei Janne Hohe war das wirklich ein kompletter Kahlschlag.
Und das hat sich bei ihr auch stark bemerkbar gemacht.
Ja, Janne hatte tägliche Durchfälle und dazu kamen noch Gelenkschmerzen und natürlich auch eine Kraftlosigkeit.
Und unter diesen Beschwerden hat sie schon ziemlich gelitten.
Die machen mich natürlich auch schlapp und müde. Und es ist natürlich auch anstrengend einfach.
Ja, und das war längst noch nicht alles, denn die krankhaften Veränderungen im Dünndarm haben bei Janne Ho wirklich schon schweren Schaden angerichtet. Und das Tückische bei der Zöliakie ist ja, dass diese Krankheit oft lange unbemerkt bleibt, weil die Symptome gar nicht immer so stark ausgeprägt sind oder vielleicht ganz, ganz diskret anfangen und wenn dann auch so unspezifisch sind. So, ich meine sowas Müdigkeit, Schlappheit, das kann ja ganz viele andere Gründe haben. Und man geht heute wirklich davon aus, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt von nicht erkannten Fällen. Man schätzt, dass etwa 80 bis 90 von 100 Zöliakie-Betroffenen gar nichts von ihrer Erkrankung wissen.
Kann man denn dann überhaupt einschätzen oder sagen, wie häufig Zöliakie ist?
Ja, aus den genannten Gründen kann man es tatsächlich nur abschätzen, aber neuere Schätzungen gehen etwa davon aus, dass 0,4 bis 1% der Bevölkerung Zöliakie haben, also etwas weniger als jeder Hundertste. Aber die typischen Symptome treten etwa nur bei einem von 2000 Betroffenen auf.
Okay, das ist echt heftig, das dann überhaupt irgendwie an sich selber rauszufinden und überhaupt erstmal zum Arzt zu gehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Was sind denn so typische Symptome?
Also klassisch spricht man immer von Durchfällen, die bei einer Zöliakie auftreten. Und die hatte Janne Ho ja auch. Aber die müssen überhaupt nicht vorliegen. Es gibt auch Zöliakie-Patienten, die leiden eigentlich hauptsächlich unter Verstopfung oder einem Blähbauch. Manchmal auch Erbrechen, also ganz typische einfach so Reizdarmsymptome. Was wir bei Kindern sehen können, wenn die Zöliakie schon früh auftritt, dass neben den Verdauungsproblemen auch klassische Gedeihstörungen auftreten, weil einfach nicht genug Nährstoffe aufgenommen werden können und die Kinder wirklich in Wachstumsprobleme kommen und das vielleicht eher darüber auffällt und gar nicht unbedingt über die Verdauungsbeschwerden. Wichtig ist, glaube ich, auch zu wissen, dass die Erkrankung in jedem Lebensalter ausbrechen kann. Also das kann immer auch noch in höherem Alter neu auftreten. Das heißt, immer wenn Verdauungssymptome vorliegen, könnte es eine Zöliakie sein. Aber eben auch, wenn gar keine Verdauungssymptome da sind.
Okay, das finde ich klingt jetzt echt ziemlich tückisch. Wie wird man denn dann überhaupt darauf aufmerksam?
Ja, wir sagen gerne immer, die Zöliakie ist das Chamäleon in der Medizin. Also sie hat sehr, sehr viele Gesichter. Die Gedeihstörung beim Kind haben wir schon angesprochen. Oder vielleicht auch, dass die Pubertät nicht richtig einsetzt bei Heranwachsenden. Das sind alles Dinge, wo man auch mal an eine Zöliakie denken muss. Bei Erwachsenen zum Beispiel vielleicht Eisenmangel, eine Anämie, die sich anders nicht erklärt. Frühes Auftreten von Knochenschwund, wenn junge Menschen schon Osteoporose bekommen, dann kann es sein, dass in Wirklichkeit eine Zöliakie dahinter steckt und die ganzen wertvollen Nährstoffe einfach über längere Zeit nicht aufgenommen werden konnten. Und bei Janne Ho hatte ja auch schon eine Osteoporose begonnen.
Krass. Und all das, weil der Körper einfach nicht richtig mit Nährstoffen versorgt wird, obwohl man sie ihm eigentlich gibt.
Ja, genau. Und diese Folgekrankheiten sind natürlich auch die Gefahr der Zöliakie. Denn oft entwickeln Betroffene auch noch sekundär Unverträglichkeiten, wie beispielsweise eine Laktose- oder Fructoseintoleranz, weil einfach die Darmschleimhaut so angegriffen ist, dass auch eben diese Enzyme für Milchzuckerverdauung oder auch die Transporter für Fruchtzuckeraufnahme gar nicht mehr hergestellt werden können von der Darmschleimhaut. Und was auch, glaube ich, noch viele nicht wissen, das Risiko für bestimmte Krebsformen im Darm, ein sogenannter Lymphdrüsenkrebs im Dünndarm, ist deutlich erhöht unter Zöliakie, wenn sie nicht gut behandelt ist.
Okay, das muss man wirklich wissen. Deshalb muss man da auch, glaube ich, echt aufmerksam sein und dann lieber auch einmal zu viel als einmal zu wenig zum Arzt. Und deshalb ist auch diese radikale Ernährungsumstellung so super wichtig, ne?
Ja, tatsächlich. Das ist eine der wenigen Erkrankungen, wo wir wirklich eine absolut lebenslange, total konsequente Einhaltung einer streng glutenfreien Ernährung empfehlen müssen. Das ist die einzige Chance, diese Krankheit zu behandeln. Es gibt keine wirksamen Medikamente. Seit Jahren wird zwar geforscht, aber im Moment haben wir noch nichts anderes als diese Auslassdiät für die Patienten.
Okay, also mein Eindruck war jetzt in der Fernsehfolge, dass die Familie bei Janne wirklich immer zu allererst kommt und wie es ihr selber geht, das stellt sie so ziemlich hinten an.
Ich könnte mich ja sehr wohl hinsetzen und jetzt auch Rezepte ausprobieren oder gucken oder kochen lernen, glutenfrei kochen lernen. Und das mache ich, habe ich bisher einfach nicht gemacht.
Ja, jammern und sich um sich selbst kümmern, das ist überhaupt nicht ihr Ding, ne?
Ja, und das war natürlich auch wirklich der Knackpunkt. Also so ein bisschen Thema Verdrängung hat ihr Mann das auch genannt. Für sich hat sie dann zwar glutenfreie Produkte gekauft, aber bei Tisch hat sie dann halt doch mit der Familie mitgegessen und es ist doch nicht immer so ganz genau genommen.
Ach, so ein bisschen denkt man immer, kann so schlimm nicht sein.
Und genau das ist eben so fatal. Weil wir schon gesagt haben, kleinste Spuren von Gluten hält den Entzündungsprozess am Laufen oder kann den eben wieder auslösen. Und so kann die Erkrankung nicht zur Ruhe kommen.
Ja, deshalb seid ihr mit Janne Ho auch erstmal zum Einkaufen gegangen.
Ja. Ja, genau. Wir waren im Supermarkt und haben Etiketten unter die Lupe genommen, mit der Lupe, die du hier auch vor dir siehst quasi. Und Janne sagte dann auch, dass sie mindestens die Hälfte der Dinge so gekauft hätte, ohne die Sachen umzudrehen und zu gucken, was drin ist.
Also wirklich schon die erste Herausforderung auch für sie, bewusster einkaufen.
Ja, und du hast es selber gesehen, beim Sortieren der Lebensmittel, Getreide zu erkennen, ist vielleicht gar nicht so schwierig. Wie Weizen, Dinkel, Gerste oder Roggen, die sind ganz klar verboten. Aber eben auch wirklich darauf achten, dass die Produkte an sich auch glutenfrei sind und nicht einfach nur denken, das ist so, dann lieber hinten auf der Zutatenliste gucken, ob da wirklich draufsteht, dass da kein Gluten enthalten ist.
Da gehen wir gleich auch nochmal genauer drauf ein, auch was man vielleicht für Alternativen hat. Und nach dem Einkauf ging es dann zu Janne nach Hause.
Ja, weil nämlich die Familienküche tatsächlich auch eine riesige Gefahrenquelle ist. Zum Beispiel der Toaster. Man kriegt so einen Toaster definitiv niemals krümelfrei und insofern auch niemals glutenfrei. Das heißt, jeder Zöliakie-Patient braucht sein eigenes Kochgeschirr, seinen eigenen Toaster. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Hysterie, aber tatsächlich ist auch in den kleinsten Ritzen von den Oberflächen die Gefahr, dass da Gluten, Spuren von Gluten versteckt sind, und das ist tatsächlich ein Problem.
Also zweite Herausforderung, Küchenhygiene. Am besten macht man sich dann ja einen eigenen Schrank, wo dann die ganzen glutenfreien Sachen wirklich drin sind, oder?
Ja, genau. Und es war auch ganz wichtig für Janne zu verstehen, und das gilt eigentlich für viele Zöliakie-Patienten am Anfang, dass so ein bisschen Gluten tatsächlich ganz viel ausmacht. Und dass man das nicht verdrängen darf als Zöliakie-Patient, sonst bekommt man die Krankheit nicht in den Griff. Und das ist auch gerade bei Betroffenen tatsächlich die Herausforderung, wenn die gar nicht so viele Symptome haben. Die merken ja noch nicht mal den Unterschied und die müssen ganz besonders geschult werden.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich klingt das super anstrengend. Also ich finde das total bewundernswert, wie Janne sich da reingefuchst hat, ganz ehrlich.
Naja, gerade am Anfang ist glutenfrei wirklich erstmal ein Vollzeitjob. Also bis man das alles gelernt hat. Und Janne hat uns ja auch geschrieben, dass sie Stunden im Supermarkt verbringt, Etiketten liest, an der frischen Theke nachfragt, was ist denn da drin. Und was ich aber toll fand, sie hat auch angefangen, neue Rezepte zu probieren und viel mehr frisches Gemüse in den Speiseplan zu packen. Glutenfrei und nährstoffreich.
Ja, und sie hat erzählt, dass sie über die Anschaffung von Hühnern nachdenkt, weil sie dann so viele Eier gegessen hat. Ne?
Ja, total sympathisch. Und Janne hat es dann ja auch mit Humor genommen und sie hat wirklich viel mehr Lebensmittel benutzt, die von Natur aus glutenfrei sind. Auch Nüsse zum Beispiel.
Und was ich erstaunlich fand, sie musste ja wirklich viel Verzicht üben, aber das hat sie eigentlich gar nicht so sehr gestört.
Witzigerweise komme ich damit ganz gut klar, dass ich viele Dinge, die auch hier bei uns auf dem Tisch stehen, einfach nicht essen kann. Das ist dann so. Wenn ich nicht wirklich weiß, was da drinne steckt, dann esse ich das auch nicht.
Ja, und dann kam doch die Enttäuschung. Nach 8 Wochen hat Janne euch geschrieben, die Gesamtsituation Darm hat sich bis jetzt nur geringfügig verbessert und von daher bin ich ein bisschen frustriert.
Ja, da hat sie sich natürlich unter Erfolgsdruck gesetzt und war natürlich ungeduldig, dass diese ganzen Anstrengungen und diese massive Umstellung jetzt auch was nützen musste. Aber natürlich, und da muss man die Patienten definitiv auch vorher darüber aufklären, wir müssen ja erstmal die Entzündung in den Griff bekommen durch das Weglassen von Gluten. Und die Darmschleimhaut braucht dann ja eine längere Zeit, um sich zu regenerieren. Das dauert natürlich eher Monate, bis dann die Darmschleimhaut so wieder erholt ist, dass man ein gesundes und beschwerdefreies Leben führen kann und bis man wieder alle Nährstoffe aufnehmen kann. Also das ist völlig normal, dass das etwas Zeit braucht.
Wie lange muss man da so im Schnitt Geduld haben?
Das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber auch die Frage, welche Symptome sind im Vordergrund, aber auf jeden Fall eher Monate als nur wenige Wochen.
Und so war es ja auch bei Janne. Für die Abschlussuntersuchung nach 5 Monaten war Janne Ho nochmal bei einer Magenspiegelung mit Biopsie.
Ja, und das Ergebnis war großartig. Die Zotten haben sich fast komplett erholt und die Durchfälle waren völlig weg. Ihr ging es richtig gut.
Aber man braucht wirklich Willenskraft und Durchhaltevermögen. Und beides hat Janne Ho bewiesen, dass der Darm sich so gut erholt hat. Das war einfach ihre eigene Leistung.
Absolut.
Ich bin auch ein bisschen stolz, dass das so gut geklappt hat. Ich gehe mit dem Gefühl weg, dass ich den Großteil eigentlich schon gepackt habe. Und jetzt gilt es, das weiterhin umzusetzen und dran zu bleiben.
Und ob das geklappt hat mit dem Dranbleiben, das wollte ich natürlich auch wissen. Diese ganze Geschichte ist ja jetzt schon 6 Jahre her. Und deshalb habe ich nochmal mit Janne Ho gesprochen und sie gefragt, wie es ihr heute geht.
Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich letztes Jahr im Januar eine lymphozytäre Colitis dazu bekommen habe. Und die ist leider nur Stand derzeit behandelbar mit Cortison. Inzwischen bin ich so weit, dass ich mit einer Tablette morgens
eigentlich ganz gut leben kann. Und letztendlich habe ich auch festgestellt, es sind ja auch viele, viele Dinge, die ja auch gar nicht so gesund sind, ne? Die man dann sowieso mal weglassen könnte. Kuchen, Kekse, in den Süßigkeiten auch. Ne? Also was, also von daher, das ist okay.
Ja, das ist natürlich echt schade, aber es ist gar nicht so selten, dass Menschen mit Zöliakie auch noch andere Autoimmunerkrankungen dazu bekommen, wie beispielsweise die lymphozytäre Kolitis. Das Gute ist, dass man diese Erkrankungen tatsächlich mit Medikamenten auch behandeln kann und auch unabhängig von der Zöliakie sozusagen ist das behandelbar.
Ja, und also sie ist ja einfach wirklich eine Stehauffrau, muss man sagen. Das habe ich da auch echt wieder gemerkt. Und klar, die glutenfreie Ernährung, das ist für sie überhaupt gar kein Thema mehr. Da hat sie sich so dran gewöhnt. Sie weiß ja auch, dass sie so leben muss. Deshalb, das zieht sie natürlich weiter durch. Was diese Hürden aber für glutenfrei im Alltag bedeuten, wer sollte mit Gluten aufpassen und warum? Da steigen wir jetzt mal tiefer ein.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Viola, wer eine diagnostizierte Zöliakie hat, der muss ja wirklich extrem aufpassen. Zum Glück für alle Betroffenen hat die Auswahl an glutenfreien Produkten in den letzten Jahren ja wirklich zugenommen, muss man sagen. Aber das bedeutet eben auch, dass immer mehr Menschen denken, oh, ich sollte das vielleicht auch machen, das ist bestimmt gesund und essen dann glutenfrei. Und einige eben auch, obwohl sie es jetzt gar nicht müssten, ne? Weil dieses frei von, das ist ja so ein richtiger Hype.
Ja, und ich glaube, wir sollten hier erstmal ganz klar festhalten, Gluten ist für die allermeisten Menschen überhaupt nichts Ungesundes. Damit lebt die Menschheit eigentlich schon, seit sie denken kann, seit sie Getreide anbaut. Denn Gluten gab es schon in den Urgetreiden, also zum Beispiel in Einkorn oder Kamut, auch in Dinkel, in Emmer. Das ist überhaupt nichts, was erst in unser heutiges Getreide hineingehext wurde, was manche ja manchmal glauben.
Aber es ist ja auch so, dass einfach immer mehr Menschen wirklich Bauchbeschwerden beobachten, wenn sie eben Getreide essen.
Ja, das Schwierige bei diesen Bauchbeschwerden ist ja immer, dass es alles Mögliche sein kann, was dahinter steckt. Das kann ein Reizdarm sein, das hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast besprochen.
Genau, es war Folge Nummer 3.
Es kann auch eine Nahrungsmittelallergie sein, es gibt zum Beispiel auch Weizenallergien und die würde man völlig anders behandeln als zum Beispiel eine Zöliakie. Dann gibt es entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Und noch viele andere Dinge. Das heißt, am Anfang steht immer eine gute Diagnostik, bevor man beginnt, überhaupt irgendetwas wegzulassen.
Okay, und ihr sagt ja auch immer, man sollte eigentlich möglichst vielfältig essen, ne?
Genau, also einerseits braucht unser Körper eine möglichst große Vielfalt an Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Und wer glutenfrei isst, der schließt eine ganze Lebensmittelkategorie aus, die ja auch Gutes bringt, also viele Ballaststoffe zum Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die wirklich deutlich zeigen, dass glutenfrei sich auch nachteilig auswirken kann, weil die Menschen dann sich eher viel ungesünder ernähren, zum Beispiel deutlich mehr Fleisch essen oder in diesen gekauften glutenfreien Produkten auch viele Zusatzstoffe drin sind, um diese Produkte irgendwie eine Konsistenz oder einen Geschmack zu geben. Und das ist oft Reis oder Reisstärke, was häufig mit Schwermetallen belastet ist.
Wenn man jetzt Zöliakie hat, dann hat man ja keine andere Wahl. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da ist diese streng glutenfreie Ernährung ja einfach auch die gesündere Alternative.
Ja, unbedingt. Das ist ein Muss für die Zöliakie-Patienten und da empfehlen wir definitiv auch immer, sich da unbedingt eine Ernährungsfachkraft an die Seite zu holen, damit man sich trotz der glutenfreien Ernährung eben noch möglichst gesund und vielfältig ernährt. Damit man auch einfach die persönlichen Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigen kann und auch den Geschmack tatsächlich optimieren. Aber wenn man eben die Zöliakie nicht hat, also nicht diese Immunreaktion gegen Gluten, dann bringt es wirklich überhaupt keine Vorteile, auf Gluten einfach mal so zu verzichten.
Jula, wir haben jetzt ja auch schon gehört, dass eine Zöliakie auch quasi stumm sein kann. Also dass man eben die Symptome gar nicht merkt oder nur ganz leichte Symptome hat. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich besorgniserregend. Also ich habe jetzt natürlich auch schon drüber nachgedacht, dass ich das vielleicht auch habe, ne? Wenn man manchmal irgendwelche Bauchbeschwerden hat oder so. Muss ich jetzt Angst haben, dass ich auch meinen Darm ruiniere?
Na, es gibt schon so ein paar Hinweise vielleicht. Also beispielsweise, wenn man Betroffene mit Zöliakie in der Familie hat, dann könnte man sich vielleicht mal testen lassen, denn es gibt da eine ganz eindeutige genetische Komponente mit familiärer Häufung. Typisch ist auch beispielsweise das Vorliegen anderer Autoimmunerkrankungen. Dann kann man das auch zum Beispiel einfach mit einem Bluttest so ein bisschen mal als Screening prüfen. Dann gibt es auch andere Erkrankungen, die häufig assoziiert sind, zum Beispiel Typ-1-Diabetes, das ist ja auch ein immunvermittelter Diabetes, oder auch Schilddrüsenerkrankungen, die immunvermittelt sind, also Schilddrüsenüber- oder Unterfunktionen, oder auch andere Formen von entzündlichen Darmerkrankungen. So ganz stumm ist die Zöliakie ja tatsächlich selten. Meistens haben die Patienten ja schon irgendwelche Symptome, nur die sind eben so unspezifisch, dass die Betroffenen nicht unbedingt darauf kommen, dass sie tatsächlich eine Krankheit haben.
Jetzt haben wir ja über die Zöliakie-Patienten gesprochen. Bei denen ist ja völlig klar, Getreide ist echt tabu. Und ja, aber auch für die Gesunden, also bei denen jetzt tatsächlich Zöliakie vielleicht auch schon ausgeschlossen wurde, ist ja Weizen so ein Riesenthema. Weizen ist ja total in Verruf. Liegt das an dem Gluten auch, oder?
Ja, vielleicht auch, aber das hat auch andere Gründe. Also Weizen ist natürlich das Getreide, was eigentlich am meisten angebaut und verwendet wird. Und es gab mal so ein bisschen die These, dass moderne Züchtungen, die das Getreide resistenter und einfach ertragreicher machen sollten, dass diese Züchtungen den Menschen mehr Probleme machen. Und in dem Zusammenhang werden häufig die sogenannten ATIs genannt. Das ist eine Abkürzung für Alpha-Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Das sind Eiweiße, die die Pflanze davor schützt, dass sie von Schädlingen befallen wird. Und diese ATIs stehen im Verdacht oder standen im Verdacht, auch im Darm Entzündungen zum Beispiel auszulösen, Barrierestörungen auszulösen. Und das kann natürlich auch mal Bauchbeschwerden und Durchfälle oder auch Kopfschmerzen machen. Und man muss ganz klar sagen, dass der ATI-Gehalt in Getreidesorten sehr variabel ist. Das kann total abhängig sein von der Anbauregion, von der Getreidesorte. Und natürlich kommen ATIs auch eben nicht nur in Weizen vor, sondern auch in allen anderen Getreidesorten, beispielsweise in Dinkel, Gerste, auch in Hirse, Buchweizen oder Soja. Ein Grund, der vielleicht oft nicht so bedacht wird, ist aber vielleicht die Herstellung der Brotprodukte heutzutage, wo die Teigführung eine wichtige Rolle spielt. Es muss ja bei uns immer alles ganz schnell gehen. Und wir wissen aber, dass bei langer Gehzeit die Ballaststoffe im Teig sehr gut quellen und dann vom Körper besser verarbeitet werden können. Je länger der Teig ruht, desto mehr sogenannte FODMAPs, das sind so unverdauliche Kohlenhydrate, kann die im Teig enthaltene Hefe abbauen und dann wird das Brot auch deutlich bekömmlicher.
Okay, genau. Über die FODMAPs haben wir ja auch schon mal hier gesprochen. Die sind vor allem beim Reizdarm ja problematisch. Und das spricht ja auch dafür, dass selber Backen nach auch alter Tradition vielleicht mit langen Geh- und Ruhzeiten sich wirklich lohnt. Aber dafür muss man sich natürlich auch die Zeit nehmen. Aber das ist jetzt ja nicht so weizenspezifisch, ne? Also es würde ja grundsätzlich gelten, oder?
Ja, genau, das stimmt. Es ist natürlich ein Punkt, dass Weizenmehl und Weißmehl oft durcheinander gebracht wird. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was wir vielleicht nochmal aufklären sollten. Wir warnen ja regelmäßig vor dem übermäßigen Konsum von Weißmehlprodukten. Das heißt, das ist einfach dieses ganz fein gemahlene Mehl in Lebensmitteln, wo einfach die Ballaststoffe fehlen. Und das sind diese sogenannten schnell wirksamen Kohlenhydrate. Und die können im Körper entzündungsfördernd wirken. Das ist aber nicht zwangsläufig nur aus dem Weizen, sondern betrifft Weißmehlprodukte aus allen Getreidesorten.
Also halten wir mal fest, wer gesund ist, der muss weder Gluten noch Weizen meiden, sondern der sollte eben darauf achten, gerne eben die Vollkornvariante zu wählen, um dann auch diese gesunden Ballaststoffe mitzunehmen. Und gerne selber backen, wer die Zeit und Muße dazu hat. Oder eben ein wirklich gut handwerklich hergestelltes Brot dann zu kaufen, das eben genügend Zeit hatte zu ruhen, weil es dann einfach für uns bekömmlicher ist.
Genau. Und wer Zöliakie hat, bitte auch nie verwechseln, dass weizenfrei nicht glutenfrei bedeutet. Glutenfrei ist viel, viel umfassender.
Okay, das finde ich auch nochmal eine super wichtige Info. Also Viola, wenn ich mich jetzt glutenfrei ernähren muss, so wie Janne Ho, dann kann ich wirklich gar kein Getreide mehr essen?
Naja, fast keins. Und da sollten wir vielleicht nochmal einen kleinen Blick riskieren in die Botanik. Was ist eigentlich Getreide?
Ja, Botanik war mein schlechtestes Fach im Biostudium. Aber ich würde sagen, alles, was hier halt so am Halm wächst, ne, und woraus wir eben ja Brot backen oder Bier brauen,
ja,
vielleicht. Also Weizen, Gerste, Dinkel, Roggen und dann die alten Sorten Einkorn, Zweikorn, Kamut. Was mit Hafer?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Botanisch gesehen gehört Hafer auch zum Getreide, wächst ja auch am Halm, wie übrigens auch Hirse, Reis und Mais.
Ja, aber das sind dann ja Getreide ohne Gluten, oder wo ist da der Unterschied?
Ja, das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Dazu müssten wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer hingucken, was Gluten eigentlich ist. Gluten wird ja auch Klebereiweiß genannt und es ist kein einheitlicher Stoff tatsächlich, sondern eher ein Überbegriff für ein Gemisch aus mehreren Eiweißen. Und solche Art Eiweiße sind praktisch in allen Getreidesorten vorhanden, unterscheiden sich aber im Aufbau ein wenig. So ist das Gluten im Weizen anders zusammengesetzt als das im Roggen oder das im Reis. Und das ist eben ausschlaggebend für die Verträglichkeit.
Also Gluten ist nicht gleich Gluten.
Probleme verursachen vor allem bestimmte Eiweißverbindungen im Weizen und eben seinen botanischen Geschwistern, wie beispielsweise Dinkel oder Einkorn. Und das sind die sogenannten Gliadine. Dem Weizen nahe verwandt sind Roggen und Gerste. Auch ihre Klebereiweiße machen Probleme. Hafer hingegen enthält andere Klebereiweißverbindungen, die für Zöliakie-Betroffene besser verträglich zu sein scheinen. Die heißen nämlich Avenine und neuere Studien legen den Schluss nahe, dass beim Verzehr von Hafer kaum damit zu rechnen ist, dass Avenine eine Autoimmunreaktion auslösen.
Also kann man eigentlich schon sagen, Zöliakie-Betroffene können Hafer essen?
Ja, man muss sagen, die Leitlinien sind da immer so ein bisschen zurückhaltend und gerade bei einer Neudiagnose Zöliakie wird eigentlich immer noch empfohlen, auch Hafer erstmal wegzulassen. Und erst wenn die Zöliakie sozusagen richtig gut behandelt ist, die Zotten sich komplett wiederhergestellt haben, dann kann man vorsichtig versuchen, in Maßen Hafer zu verzehren und zu gucken, wie sich das dann eben auswirkt auf die Beschwerden und auf die Darmschleimhaut. Das heißt, man muss auch unbedingt immer darauf achten, dass ja auch manche Getreideprodukte verunreinigt sein können. Also auch gerade, wo Hafer verarbeitet wird, wird ja oft anderes Getreide verarbeitet und glutenhaltiges Getreide. Und deswegen muss man auch beim Hafer unbedingt darauf achten, dass sie ganz gezielt den Begriff glutenfrei auf der Packung enthalten.
Ah, okay, deshalb gibt es eben auch diese glutenfreien Haferflocken. Jetzt verstehe ich das. Das ist ja dieses Symbol quasi, ne? Also so ein Kreis mit einer durchgestrichenen Ähre.
Genau, das ist das ganz offizielle europäische Symbol für glutenfreie Produkte. Das hilft eben auch, wenn man im Ausland ist. Das heißt, das ist immer das gleiche Zeichen. Und das können Hersteller auf den Verpackungen anbringen. Wichtig ist zu wissen, wenn Lebensmittelunternehmen das Symbol nutzen wollen, dann müssen sie dafür eine ganz besondere Lizenz beantragen und eine ganze Reihe von Vorgaben erfüllen. Also Hygienevorgaben bei der Herstellung beispielsweise. Das ist also wirklich ein wertvolles Siegel. Das muss man sich wirklich erarbeiten.
Wir hatten ja vorhin gesehen, dass bei wahnsinnig vielen Produkten wirklich, also theoretisch Gluten drinstecken könnte und dass man das bei verarbeiteten Sachen eigentlich nie so richtig ausschließen kann. Und wenn ich jetzt aber, ne, man muss da hinten drauf gucken, wenn ich jetzt dann mir die Etiketten eben durchlese, vielleicht mit einer Lupe, kann man das dann so ohne weiteres erkennen? Also da wird man ja unfreiwillig zum Lebensmittelchemiker.
Ja, also vielleicht muss man nicht gleich mehrere Jahre studieren, aber auf jeden Fall ist das ein großer Aufwand am Anfang, sich wirklich ganz gezielt mit der Ernährung so im Detail zu befassen. Man muss ganz, ganz viel über die bewusste Ernährung dazulernen, weil man einfach zwangsläufig die ganzen Hilfs- und Zusatzstoffe auch kennenlernen muss. Denn welcher normale Mensch weiß schon, dass die Lebensmittelindustrie Gerstenmalz als Süßungsmittel einsetzt? Und das ist natürlich glutenhaltig.
Das ist wirklich so. Also da wird man dann eben zwar nicht zum Lebensmittelchemiker vielleicht, aber zumindest zum Experten oder zur Expertin für Clean Eating. Das Thema hatten wir ja auch schon mal besprochen, ne?
Ja, auf jeden Fall ist Frischkochen natürlich immer viel besser, weil man dann genau weiß, was man ins Essen reintut. Und was die Etiketten angeht, da muss man sagen, zum Glück muss man dafür nicht unbedingt Chemie studieren. Es gibt inzwischen eine ganz klare Kennzeichnungspflicht. Seit 2014 sind Hersteller verpflichtet, alle Allergene in der Zutatenliste kenntlich zu machen. Und dazu gehört natürlich Gluten und sämtliche glutenhaltige Getreide. Partikel. Nach der EU-Lebensmittelinformationsverordnung müssen Zutaten, die Gluten enthalten, im Zutatenverzeichnis sogar hervorgehoben werden. Also beispielsweise durch Fettdruck oder Großbuchstaben.
Und wie ist das jetzt bei den, ich sag's mal, Zutaten einer Zutat? Also wir hatten das jetzt hier bei dem, was wir auf dem Tisch liegen haben, auch. Wenn jetzt in meinem gekauften Kartoffelsalat zum Beispiel drinsteht oder dann eine Gewürzmischung drinsteht, die ihrerseits vielleicht wiederum dann Gluten enthält.
Ja, und auch da gilt die Kennzeichnungspflicht. Also Beispiel, enthält ein Lebensmittel modifizierte Stärke aus glutenhaltigem Getreide, muss in der Zutatenliste stehen, modifizierte Stärke, Klammer auf Weizen, Klammer zu, oder modifizierte Weizenstärke. Also wenn da also steht Gewürze oder Gewürzmischung und nichts weiter dahinter, nichts in Klammern, dann darf man davon ausgehen, dass in diesen Gewürzen oder in diesen Gewürzmischungen keine allergenen Substanzen oder eben auch kein Gluten enthalten ist.
Vielleicht halten wir nochmal fest, wichtig ist bei der Zöliakie eben, dass Betroffene alle glutenhaltigen Getreidearten wirklich auch kennen. Denn Gluten steht eben nicht in der Zutatenliste, sondern das entsprechende Getreide, oder?
Ja, und leider ist auch zu bedenken, dass die Etiketten bei jedem Einkauf eigentlich wieder neu geprüft werden müssen, weil sich ja doch häufiger mal die Rezepturen von bestimmten Nahrungsmitteln auch ändern können. Und dann ist es noch wichtig zu wissen, dass die Zutatenliste nur das enthält, was absichtlich ins Lebensmittel reingetan wurde. Also quasi das, was im Rezept steht.
Okay, das verunsichert natürlich jetzt auch wieder. Also einerseits sind die Einkäufe dann ja wirklich immer auch relativ aufwendig und lang. Und Spuren sind ja auch schädlich. Und das muss der Hersteller dann nicht angeben?
Na doch, die sogenannte Spurenkennzeichnung, das kennt man ja auch, da steht oft drauf, kann Spuren von Gluten enthalten. Und das können Hersteller einsetzen, wenn eine Verunreinigung mit Spuren von Allergen beim Produktionsprozess nicht sicher auszuschließen sind. Das muss aber nicht angezeigt werden. Das Problem für Zöliakie-Kranke ist, dass aber diese Spuren schon ein Problem sein können. Und man weiß natürlich tatsächlich im Einzelfall nie so genau, was die Hersteller so alles noch in ihrer Fabrik verarbeiten. Also insofern, Menschen mit Zöliakie oder auch mit Allergien können sich nie so ganz darauf verlassen, dass ein Fertigprodukt beispielsweise keine Verunreinigung enthält. Anders gesagt, man soll sich bitte nicht in falscher Sicherheit wiegen, nur weil der Spurenhinweis fehlt. Und auf der ganz sicheren Seite ist man tatsächlich nur, wenn man ein Produkt kauft, was ganz klar dieses glutenfreie Siegel, also diese durchgestrichene Ehre enthält und dann halt, wenn man auch selber kocht.
Das spricht ja einfach auch wieder dafür, dass man eben am besten selber und frisch kocht aus natürlichen Zutaten, und da schreiten wir doch jetzt nochmal zur Tat und gucken uns mal an, was man glutenfrei so Leckeres zaubern kann.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Dann holen wir mal unseren zweiten Einkaufskorb mit den glutenfreien und gesunden Sachen. So, was machen wir daraus heute?
Also in diesem Korb sind definitiv nur glutenfreie Sachen und daraus kann man was richtig Leckeres machen, nämlich Brownies. Die
Oha.
Sind schokoladig und saftig und komplett ohne Mehl.
Und ohne Zucker, würde ich sagen. Dafür gibt es dann wahrscheinlich die Datteln für die Süße.
Das sind jetzt ganz besondere Datteln, das sind Medjool-Datteln. Die sind nicht nur lecker und süß und karamellig, sondern sie machen den Teig auch schön saftig und binden ihn. Und dann liefern sie zusätzlich noch gute Ballaststoffe. Also diese Brownies mit den Datteln sättigen richtig gut. Und dieses Bindemittel ersetzt eben auch das Klebereiweiß, was wir ja nicht haben, weil wir auf Gluten verzichten müssen.
Also ich finde, das hört sich richtig, richtig lecker an. Und man braucht auch wirklich nur ganz wenige Zutaten. Also was wir hier noch haben, sind eben Mandeln, ungeschält und Walnusskerne und Kakao. Also Backkakao, einfach nur Kakao. Das war's. Und wie werden daraus jetzt Brownies?
Ja, also die Mandeln muss man erstmal schön klein hacken und mit der Schale unbedingt, denn gerade in dieser Mandelhaut stecken ja sowohl Aroma als auch die Antioxidantien, also gesunde sekundäre Pflanzenstoffe. Die Walnüsse werden gemahlen, die ersetzen dann quasi das Mehl. Und das Tolle ist, dass die Walnüsse ja auch nochmal weitere Ballaststoffe mitbringen und natürlich auch die gesunden Omega-3-Fettsäuren. Und du weißt ja, das sind ja die sogenannten Diven unter den Fettsäuren. Die sind sehr empfindlich, deswegen sollte man sie nicht länger lagern, weil sie bei Licht und Luft oxidieren können. Deswegen sollte man Walnüsse auch immer frisch mahlen.
Und dann haben wir ja noch das Kakaopulver, und das ist von Natur aus glutenfrei?
Genau, reines Kakaopulver ist von Natur aus glutenfrei.
Ich finde, das klingt richtig, richtig lecker. Also wenn ich mal wieder Zeit zum Backen finde oder beziehungsweise nicht backen finde,
genau.
dann mache ich das, glaube ich mal. Also diese Brownies, die sehen wirklich richtig gut und saftig aus und ja, super gesund. Also Viola, jetzt ist das ja wirklich alles ohne Mehl. Was ist denn, wenn ich jetzt einen Lieblingskuchen habe, wo eigentlich Mehl eben drin ist und aber glutenfrei backen will, weil ich zum Beispiel auf einen Geburtstag gehe, wo eine Zöliakie betroffene Person auch ist. Nehme ich dann glutenfreies Mehl? Es gibt ja auch so glutenfreie Mehle, glaube ich, ne?
Ja, schon, aber da muss man ganz klar sagen, glutenhaltiges Mehl kann man nicht einfach 1:1 mit glutenfreiem Mehl ersetzen. Da gibt es echt Probleme mit der Konsistenz, weil das Backwerk einfach zerbröselt oder vielleicht steinhart wird. Das ist halt Das Gluten hat halt eine ganz wichtige Funktion beim Backen, weil es ja eben dieses Klebereiweiß ist. Und das hilft zum Beispiel, dass das Backwerk gut aufgeht, dass es beim Backen locker bleibt und nicht in sich zusammenfällt. Das heißt, wenn man glutenfreies Getreide nutzt beim Backen, dann muss man ein bisschen mischen, zum Beispiel verschiedene Getreidesorten oder eben auch Bindemehl zur Mehlmischung dazufügen. Da kann man sich so ein bisschen aushelfen und da muss man einfach ein bisschen rumprobieren.
Okay, und was für Mehle würde man dann nehmen?
Oh, die Auswahl ist tatsächlich riesig, das sollte man gar nicht denken. Aber es gibt Reismehl, Maismehl, Teffmehl, das ist so eine Art Hirse. Dann gibt es natürlich auch noch Mehle aus diesen sogenannten Scheingetreide, also wie der heimische Buchweizen oder auch die Andengewächse Amaranth und Quinoa. Es gibt Mehl aus Kichererbsen, Lupinen, glutenfreiem Hafer. Die schmecken natürlich auch alle etwas unterschiedlich und manche eignen sich dann vielleicht eher für was Herzhaftes, weil das etwas herber oder würziger schmeckt. Und andere sind eher süßlich und nussig und eher für Kuchen und Kekse geeignet, wie zum Beispiel Mandelmehl. Das kann man übrigens auch sehr gut zum Panieren eben nehmen. Und man muss ganz klar sagen, es gibt inzwischen so viele Rezeptideen für glutenfreies Backen in Büchern oder auch im Internet. Da gibt es tausende Rezepte. Und mit ein bisschen Übung, da kann man wirklich fast jedes normale Rezept auch in ein glutenfreies umwandeln.
Okay, aber wie geht das denn jetzt? Also du hast ja gerade so ein bisschen, hast ja gesagt, die muss man dann irgendwie schon irgendwie gut miteinander mischen, damit man diese normalen Mehleigenschaften irgendwie hat. Kannst du das mal kurz so ein Beispiel nennen, wie das funktionieren kann?
Also als grobe Regel sagt man, normales Weizen- oder Dinkelmehl wird ersetzt durch eine Mischung aus zum Beispiel 50-70% glutenfreien Mehlen plus dann einem Anteil an Stärkemehl plus ein Bindemittel. Also zum Beispiel statt 500 Gramm Weizenmehl kannst du nehmen 350 Gramm Reismehl plus 150 Gramm Mais- oder Kartoffelstärke und 50 Gramm Tapiokamehl. Reine Bindemittel wären sonst zum Beispiel auch Flohsamenschalen, die ja ohnehin auch sehr gesund sind, oder auch Johannesbrotkernmehl oder Pfeilwurzelstärke.
Pfeilwurzelstärke, das habe ich noch nie gehört. Johannesbrotkernmehl, das kennt man ja, das steht schon mal irgendwo hinten drauf. Und die Flohsamenschalen, die habe ich von euch natürlich auch schon öfter gehört. Das sind ja die tollen Ballaststoffbomben, die eben auch so dann aufquellen und auch für die Darmflora gut sind, ne?
Das stimmt. Und mit denen kannst du auch wirklich ganz toll backen. Da muss man wirklich ein bisschen rumprobieren mit der Menge, mit der Feuchtigkeit des Teiges. Also man braucht für glutenfreies Backen schon ein bisschen Übung. Aber wenn man das dann nachher kann, dann wird das richtig lecker.
Ja, vielen, vielen Dank. Also ich habe heute echt wieder eine ganze Menge mitnehmen können. Bei Zöliakie muss es wirklich glutenfrei sein. Nicht mal ein Stäubchen darf da im Essen sein. Aber es gibt eben auch super viele Alternativen mittlerweile und die sind dann oft doch auch gesund, weil eben ballaststoffreich und eiweißreich, wenn wir jetzt hier zum Beispiel von den Mehlen reden, von den Mehlalternativen. Die Brownies, die haben es mir echt angetan, muss ich sagen. Die probiere ich demnächst, glaube ich, mal aus. In den Shownotes und auf unserer Homepage ndr.de/edocs. Da gibt es alle Infos und natürlich auch das Rezept. Und das findet ihr auch auf Insta mit einem wunderschönen Bild von den Brownies. Das macht richtig Appetit. Wenn ihr Lust habt, dann testet euer Wissen und macht auf unserer Homepage mal das kleine Quiz zu Gluten und Weizen. Und weitere leckere und glutenfreie Rezepte der Ernährungsdocs, die findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage oder bei den Ernährungsdocs auf Insta. Autorin dieser Folge ist Britta Probohl und ich bin Julia Dehmann. Und wenn ihr mehr spannende Fälle der Ernährungsdocs und gute Hinweise zur Ernährung und Inspiration für die gesunde Küche kriegen möchtet, dann abonniert doch einfach diesen Podcast und drückt jetzt einfach gleich auf die Glocke. Ihr findet uns, den Ernährungsdocs Podcast, in der ARD Audiothek. So, und jetzt zur Abwechslung mal kein Hörtipp für euch, sondern was zum Gucken. In der ziemlich cool gemachten Wissensserie 42 von Arte, da geht's um Fragen nach dem Leben und nach dem Universum. Wie geht Zeitreisen? Können wir unsere Gene austricksen? Sind wir alle bisexuell oder sollten wir öfter weinen? Mit Witz und manchmal einer Spur Ironie sucht 42 nach Lösungen, wo immer das eben möglich ist. Erzählerinnen sind Nora Tschirner, Jördis Triebel und Sibel Kekili. Guckt auf jeden Fall mal rein. Die Serie, die macht echt Spaß. Und einen entsprechenden Link, den gibt es natürlich wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.